Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Brain Foods und wie diese Lebensmittel direkt Einfluss nehmen können auf deine kognitive Leistung, also sprich deine Konzentration, dein Erinnerungsvermögen und auch deine Stimmung. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich mal mit euch über Brain Foods sprechen. Denn ihr wisst ja, ich bin sowieso ein großer Fan, sein Gehirn mit Wissen zu füttern. Aber heute soll es nicht um Wissen gehen, sondern um Lebensmittel, die dein Gehirn nachhaltig stärken können. Vor allem, ja, deine mentale Stärke fördern können, dafür sorgen, dass du dich auch besser konzentrieren kannst, dass dein Erinnerungsvermögen gesteigert wird und auch, dass deine Stimmung sich positiv entwickelt. Klingt spannend, oder? Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, habe ich für dich auch noch den ultimativen Bonustipp. Das ist ein Tipp, der ja nicht nur deine kognitiven Fähigkeiten ganz toll unterstützt, sondern auch nachhaltig deine Diäterfolge unterstützen kann. Also, du merkst schon, es wird auf jeden Fall spannend. Starten wir direkt rein. Ich habe euch heute mal 7 Lebensmittel mitgebracht, die nachhaltig deine Gehirnleistung unterstützen können. Und als erstes habe ich hier eine Beere. Ich glaube, die ist tatsächlich sehr beliebt. Und zwar ist das die Blaubeere. Die Blaubeere wird auch als Gedächtnisbooster bezeichnet. Das klingt doch schon mal ziemlich gut. Warum ist das denn so? Die Blaubeeren sind besonders reich an Anthocyanen. Das sind antioxidative Pflanzenstoffe, die deine Gedächtnisleistung verbessern und deine Nervenzellen schützen und somit das Gehirn vor altersbedingtem Abbau schützen können. Außerdem sind sie dafür verantwortlich, dass sie die Durchblutung im Gehirn fördern und haben nebenbei auch noch eine antivirale und antibakterielle Wirkung. Ja, diese Anthocyane bekämpfen bei uns im Körper oxidativen Stress und Entzündung. Und diese 2 Sachen sind Hauptursache für die kognitive Alterung, also sprich der geistige Verfall mit zunehmendem Alter. Diese Anthocyane findet man aber nicht nur in Blaubeeren, sondern gute Quellen dafür sind auch zum Beispiel schwarze Johannisbeeren, Aroniabeeren, Holunderbeeren, dann in der Schale der Auberginen, Rotkohl und Blaubeeren. Jetzt hast du bestimmt schon gemerkt, dass was diese Lebensmittel alle gemeinsam haben, genau, sie haben diese dunkle Schale und genau da sitzen nämlich diese Anthocyane. Wie viel sollte man denn da jetzt zum Beispiel so ungefähr essen? Also wenn wir jetzt mal von den Blaubeeren ausgehen, sollte man da täglich so eine Handvoll etwa von essen, so 100 bis 150 Gramm. Bevorzugt sollte man hier auf Wildheidelbeeren zurückgreifen. Ob es sich hierbei um Wildheidelbeeren handelt, kannst du meist schon sehen, wenn du mal die Beere aufschneidest oder aufbeißt. Denn die Kulturheidelbeeren, die man ganz oft im Supermarkt findet, die haben innen eher so ein helles Fruchtfleisch, so hell, gelblich, grünlich. Während Wildheidelbeeren in der Regel auch ein dunkel gefärbtes Fruchtfleisch haben. Ja, täglich so eine Handvoll, 100 bis 150 Gramm sind hier empfehlenswert. Und ja, wenn das natürlich vor altersbedingtem Abbau im Gehirn schützt, dann kannst du dir ja mal überlegen, wenn du das nächste Mal deine Großeltern besuchen gehst, ob du vielleicht statt einem Stück Sahnetorte Oma und Opa vielleicht doch mal lieber eine große Portion Wildheidelbeeren mitbringst. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, Wildheidelbeeren sind jetzt bei mir im Supermarkt nicht so verfügbar, dann kannst du hier auch auf tiefgekühlte Ware zurückgreifen oder auch auf getrocknete Ware. Also es gibt auch Online-Shops, wo du diese Wildheidelbeeren in getrockneter Form bekommst und die eignen sich dann super zum Beispiel als Topping für dein Porridge, für dein Müsli. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, als nächstes Lebensmittel habe ich für euch die Walnüsse oder auch die Denkernuss genannt. Warum ist das so? Ja, die Walnuss hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du die aufmachst. Die sieht ja doch einem Gehirn sehr ähnlich. Und ich glaube auch, dass das nicht ohne Grund so ist. Die Walnuss ist besonders reich an Omega-3-Fettsäuren. Und die Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Signalübertragung in deinem Gehirn. Durch das Omega-3 werden auch Entzündungen reduziert und die Gedächtnisleistung nachhaltig gefördert. Ja, wie wirkt diese Omega-3-Fettsäure? In den Walnüssen ist sehr viel ALA enthalten, die Alpha-Linolensäure. Und diese Alpha-Linolensäure oder Säuren sind Grundbausteine der Gehirnstruktur. Es wirkt dort antientzündlich und hilft auch dabei, chronisch stillen Entzündungen entgegenzuwirken. Ja, was wird hier empfohlen, was man da so an Walnüssen täglich zu sich nehmen sollte? Also empfohlen werden ungefähr 30 Gramm pro Tag, das entspricht etwa 5 bis 7 Walnüssen. Und ja, das ist besonders gut geeignet für ja, Erwachsene, die einen sehr stressigen Alltag haben, aber auch für Senioren, die einfach ihre kognitiven Leistungen erhalten wollen. Ja, was sollte man hier allerdings beachten? Also man sollte wirklich schauen, dass es dann bei diesen 5 bis 7 Walnüssen bleibt, denn Nüsse, wie wir wissen, sind gesund, aber haben auch einen recht hohen Kaloriengehalt und deshalb sollte man hier die Portion etwas kontrollieren. Ja, und lustiger Side-Fact, den ich hier noch gefunden habe, ist, dass man Walnüssen nachsagt, dass sie eine sehr positive Wirkung auf die Fruchtbarkeit haben, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ja, als nächstes wird es so richtig schön grün, denn hier handelt es sich um ein Lebensmittel bzw. um Lebensmittel, die besonders reich sind an Vitamin K. Dazu zählt zum Beispiel die Petersilie, der Grünkohl, Spinat, Rucola und Brokkoli. Ja, warum Vitamin K? Vitamin K spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Bildung von sogenannten Sphingolipiden. Sphingolipiden, das sind Fettstrukturen, die ganz essentiell für die Gehirnzellen sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel unter einem Vitamin K-Mangel leidest, wird dadurch auch tatsächlich deine kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sein, gerade im Alter. Ja, aber neben dem Vitamin K liefern diese Lebensmittel auch noch sehr viele Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe. Und damit unterstützen sie unsere kognitive Funktion und auch die Entgiftungsprozesse im Gehirn. Ja, das ist ja auch wichtig, ne, dass wir da ab und zu mal ein bisschen aufräumen. Ja, empfohlen wird hier so 2 bis 3 Portionen pro Woche und gerade für Kinder im Wachstum und für Senioren ist das besonders empfehlenswert. Wenn du jetzt sagst, so ja, mein Kind, der isst aber kein Brokkoli, da kann ich dich beruhigen, mein Kind isst auch kein Brokkoli, wenn ich ihn einfach nur so koche, aber wenn wir eine Brokkoli-Cremesuppe machen, dann findet er die durchaus sehr lecker. Also manchmal hilft es ja auch einfach, das Gemüse bis zur Unkenntlichkeit zu pürieren, damit es den Kleinen einfach besser schmeckt. Ich meine, wir kennen das selber aus der Kindheit. Also ich kann mich dann noch so an Ratatouille und Co. erinnern. Da war ich in der Kindheit auch absolut kein Fan von so labbrig durchgekochtem Gemüse. Das kann man irgendwie nachvollziehen, ne? Ansonsten, was man hier auch sehr schön machen kann, ist zum Beispiel hier eine Kombination aus Walnüssen und Brokkoli, indem man zum Beispiel so einen leckeren Brokkolisalat macht. Ja, ansonsten kann man zum Beispiel Petersilie, die sehr, sehr reich an Vitamin K ist, also deutlich reicher noch als Brokkoli, Rucola und Grünkohl, kann man Petersilie immer ganz schön zu Gerichten mit dazugeben. Man kann aber auch zum Beispiel eine Petersilienpesto herstellen, was auch sehr lecker ist, oder einen Petersiliensalat. Das ist nicht nur super gut fürs Gehirn, sondern auch super gut für deinen Säurebasenhaushalt. Falls du die Folge dazu noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt mal rein in die Folge zum Säurebasenhaushalt, denn die Petersilie wirkt stark basisch und das hat somit ganz, ganz viele gesundheitliche Benefits. Was du natürlich auch sehr schön machen kannst, du könntest dir einen grünen Smoothie zubereiten, wo du zum Beispiel Petersilie oder Rucola integrierst oder auch Spinat, Babyspinatblätter machen sich ganz toll in solchen grünen Smoothies. Ja, möglicher Nachteil hier, beziehungsweise worauf man achten sollte, wenn du zum Beispiel Medikamente nimmst, die blutverdünnend wirken, sollte man hier auf jeden Fall, bevor man sehr viel Vitamin K zu sich nimmt, in Form von Vitamin K-reichen Lebensmitteln, vorher Rücksprache mit dem Arzt halten. Als nächstes kommen wir zu einem ganz spannenden Gewürz und davon hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das ist das Kurkuma. Kurkuma bezeichnet man auch gern als das Gold für die grauen Zellen. Ja, im Zusammenhang mit Kurkuma hast du vielleicht schon mal goldene Milch gehört oder weißt zum Beispiel auch, dass Kurkuma sehr gern in der indischen Küche eingesetzt wird. Und Kurkuma bzw. das enthaltene Kurkumin ist ein sehr starkes Antioxidant. Kurkumin hat auch eine sehr stark antibakterielle, antivirale, antiinflammatorische und immunmodularischen Effekt. Dieses Kurkumin kann Entzündungen im Gehirn reduzieren und was ganz, ganz, ganz spannend ist, es kann auch deine Stimmung verbessern und deine Merkfähigkeit steigern. Denn es hat unter anderem auch Einfluss auf dein Serotonin- und Dopaminspiegel. Was auch ganz spannend ist, dass Kurkumin Eiweißablagerung im Gehirn, dort nämlich zu Verklebung führen können, vorbeugen kann und sogar, wenn dort schon Verklebungen vorhanden sind, auch auflösen kann. Das ist diese Ablagerung, wenn sie denn vorhanden sind, führen zu einer Unterbrechung der Nervensignale und somit zu Funktionseinbußen des Gehirns, wie zum Beispiel bei Alzheimer. Und das habe ich mir mal näher angesehen und habe mal geschaut, wie ist das eigentlich, wenn man sich mal, wenn man mal vergleicht, zum Beispiel ein Land wie Indien mit Amerika vergleicht, wo ja in Indien doch sehr häufig kurkuma-reiche Speisen verzehrt während das im Vergleich zum Beispiel zu den USA eher weniger der Fall ist, hat man tatsächlich festgestellt, dass in Indien die Rate der Alzheimer-Erkrankten deutlich geringer ist. Ja, kleiner Side-Fact auch hier noch am Rande. Kurkumin ist tatsächlich so ein richtiger Tausendsasser. Also hier gibt es ganz, ganz viele Studien auch zu Kurkumin, die ganz, ganz tolle positive Wirkung gezeigt haben auf diverse Erkrankungen, wie zum Beispiel auch Magen-Darm-Probleme, Bluthochdruck, Arthrose, Arthritis, Immunschwäche, Herzinfarkt und auch Krebs. Und gerade bei Krebs ist das Kurkumin wohl in der Lage, die Entwicklung von Tumorzellen zu verringern, Metastasenbildung zu hemmen und sogar einen programmierten Zelltod herbeiführen zu können. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, wie kann das sein, dass das Kurkumin tatsächlich so vielfältige Wirkung hat? Das liegt daran, dass es halt antioxidativ, antibakteriell, antimykotisch, also sprich gegen Pilze, dann entzündungshemmend, entgiftend, immunstärkend, sauerstoffanreichernd und antikarzinogene Eigenschaften hat. Ja, das klingt doch richtig gut, ne? Aber ja, wie soll man denn das Ganze jetzt zu sich nehmen und wie wirkt das denn jetzt eigentlich im Gehirn? Also im Gehirn ist tatsächlich so, dass das Kurkumin die sogenannte Blut-Hirn-Schranke überwinden kann und dort dann auch tatsächlich diese entzündungshemmende Wirkung entfalten kann. Ja, eine Studie der Harvard-Universität in Boston hat auch bestätigt, dass Kurkumin den Aufbau neuer Nervenzellen im Gehirn fördert. Also Wahnsinn, ne? Das ist schon echt ein richtig, richtig tolles Gewürz, wie ich gerade feststelle. Wie viel sollte man davon nehmen? Also es wird empfohlen, etwa einen halben bis einen Teelöffel Kurkuma-Pulver täglich zu sich zu nehmen und das Ganze aber auch mit schwarzem Pfeffer zu kombinieren. Denn das im schwarzen Pfeffer enthaltene Piperin kann die Aufnahme um bis zu 2000% steigern. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, aber Kurkuma ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Fall oder vielleicht ist die indische Küche auch nicht ganz mein Geschmack oder du hast vielleicht Bedenken, was die Qualität des Kurkumas angeht, dann kann ich dir hier auf jeden Fall ans Herz legen, dir mal das Kurkumin Plus von HBN Supplements anzuschauen. Das kommt in Kapselform daher, das heißt, du kommst gar nicht direkt in Berührung mit dem Kurkuma. Und ich habe das jetzt tatsächlich auch schon seit längerem im Test und muss tatsächlich sagen, das ist wirklich unglaublich, was das leisten kann. Ich hatte im November mir eine kleine Verletzung zugeholt, als ich in Las Vegas war, im Ellbogen. Das war wie so eine kleine Entzündung und das wollte nicht so richtig weggehen. Und nach einer Woche, nachdem ich das Kurkumin Plus von HBN genommen habe, wurde es tatsächlich schlagartig besser und deshalb schwöre ich da total drauf. Also wenn das für dich auch interessant ist, du findest immer in unseren Shownotes deinen Rabattlink, mit dem du immer mindestens 10% auf das gesamte Sortiment von HBN sparen kannst, gegebenenfalls sogar noch mehr, denn HBN hat auch ganz oft Aktionen und da bekommst du dann nochmal einen zusätzlichen Rabatt. Also sicher dir gern den Link in den Shownotes und wenn du darüber bei HBN bestellst, kannst du immer maximal sparen. Ja, was sind mögliche Nachteile von dem Kurkuma? Also wenn man sehr, sehr viel Kurkuma zu sich nimmt, dann könnte es hier unter Umständen leichte Magenbeschwerden geben. Kommen wir auch schon zum nächsten Lebensmittel. Und das ist ein Lebensmittel, ich glaube, das mögen sehr viele ganz gerne, gerade zum Frühstück. Und zwar ist hier die Rede von Haferflocken. Denn Haferflocken liefern uns nachhaltig Energie für unser Gehirn. Und ja, jetzt hast du es vielleicht schon bemerkt, hier haben wir schon gleich die nächste Kombinationsmöglichkeit. Zum Frühstück könntest du zum Beispiel Haferflocken mit Blaubeeren kombinieren. Ja, was macht denn jetzt die Haferflocken so besonders? Also, die Haferflocken sind besonders reich an komplexen Kohlenhydraten. Das ist deshalb besonders gut, weil dadurch die Glukosefreisetzung viel langsamer erfolgt und wir somit mehr konstant langanhaltend Energie haben. Haferflocken enthalten auch noch unglaublich viel B-Vitamine und die wiederum sind sehr wichtig für unsere Nervenfunktion. Die Haferflocken sind besonders gut, weil sie eben unser Gehirn über mehrere Stunden hinweg konstant mit Brennstoff versorgen und somit ideal gegen einen sogenannten Brain Fog sind. Wie viel sollte man täglich davon so zu sich nehmen? Also empfohlen wird so 40 bis 50 Gramm, aber ich muss sagen, ich finde das doch relativ wenig. Ich nehme dann meistens doch eher 100 Gramm, um auch tatsächlich richtig satt zu werden. Aber das bleibt natürlich absolut dir überlassen. Ja, bei Haferflocken, wenn man zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit hat, sollte man hier darauf achten, dass man auf glutenfreie Haferflocken zurückgreift. Ansonsten sind Haferflocken in der Regel schon schon auch glutenfrei, aber wenn du hier zum Beispiel ein Thema hast mit Zöliakie, dann solltest du hier speziell glutenfreie Haferflocken kaufen. Ja, was man hier sonst auch noch als Alternative nennen kann, wenn du jetzt sagst, Haferflocken ist jetzt nicht so mein Fall oder ist mir vielleicht zu langweilig, dann habe ich hier noch ein paar Alternativen für dich. Das wäre zum Beispiel die Hirse, Quinoa, Amaranth, Vollkornreis oder Buchweizen. Und da muss ich sagen, also was ich immer ganz gerne mag, ist zum Beispiel eine Mischung aus Reis und Buchweizen, gerade wenn man sich vielleicht mal so eine leckere Bowl zurecht macht. Aus Quinoa lassen sich auch wunderbar Pancakes zaubern. Da findest du auch ein Rezept auf meiner Instagram-Seite unter lottis-vegan-experience. Und Hirse esse ich tatsächlich sogar täglich, denn als Veganerin muss ich ja auch ein bisschen darauf achten, dass ich genug Eisen zu mir nehme. Und da mache ich mir immer aus Hirseflocken und Proteinpulver so einen kleinen leckeren Kuchen, den ich dann noch mit verschiedenen Toppings verfeine. Eins dieser Toppings, das werde ich euch nachher noch verraten, das findet ihr dann in meinem Bonustipp, also seid gespannt. So, jetzt habe ich hier noch was für die Schokoladenliebhaber unter euch. Denn dunkle Schokolade ist besonders reich an Flavanolen. Und diese Flavanolen verbessern die Durchblutung im Gehirn und können deine Stimmung heben und deine kognitiven Funktionen fördern. Ja, das kennen wir doch alle, ne? Nach dem Genuss von Schokolade. Das hilft auf jeden Fall immer, wenn man mal so ein bisschen verstimmt ist. Diese Flavanole erhöhen auch die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung deines Gehirns. Aber hier müssen wir natürlich auch aufpassen. Zu viel Schokolade ist auch nicht gut und Zucker, wissen wir auch, ist auch kritisch zu betrachten. Also wenn du hier tatsächlich auf dunkle Schokolade zurückgreifst, dann sollte der Kakaoanteil bei mindestens 70% liegen und du solltest davon auch nicht mehr als 20 bis 30 Gramm täglich zu dir nehmen. Wenn du jetzt sagst, ja Lotti, nee, ich verzichte gerne auf Zucker und Schokolade oder vielleicht schmeckt dir ja auch zart, also solche Bitterschokolade gar nicht. Ich wollte schon sagen Zartbitterschokolade, aber Zartbitterschokolade ist, glaube ich, noch weniger Kakaoanteil. Dann kannst du hier auch zurückgreifen auf grünen oder schwarzen Tee, auf Äpfel, Himbeeren und Brombeeren oder dunkle Trauben. Kommen wir zu einem nächsten Thema und das werde ich tatsächlich ein bisschen ausführlicher behandeln. Und zwar geht es hier um den Lachs. Denn ihr habt es bestimmt schon gehört, der Lachs wird ja ganz oft angepriesen als Omega-3-Bombe. Ja, der Lachs kann tatsächlich sehr viel EPA und DHA liefern. Das sind beides ganz essentielle Fettsäuren für dein Gehirn und diese das Omega-3 fördert halt nachhaltig dein Gedächtnis, deine Konzentration und deine emotionale Balance. Außerdem ist es so, dass das DHA auch dafür sorgt, dass deine Sehkraft erhalten bleibt. EPA und DHA sind Bausteine der Zellmembran im Gehirn und verbessern somit die Signalübertragung. Ja, ganz oft hören wir, dass wir 1 bis 2 Portionen fettreichen Fisch pro Woche zu uns nehmen, also jeweils ca. 150 Gramm. Und es wird hier tatsächlich empfohlen, insbesondere für Kinder in der Entwicklungsphase und für Senioren. Jetzt ist es aber so, dass Lachs kann ja aus 2 verschiedenen Quellen kommen. Wir haben hier einmal den Wildfang und einmal den Zuchtlachs. Und wie viele von euch vielleicht auch schon mal gehört haben, sind Fische, insbesondere große Fische, oftmals mit Quecksilber bzw. mit Schwermetallen belastet. Und jetzt habe ich mir mal angeguckt, was wäre denn jetzt eigentlich besser, so ein Wildlachs oder so ein Zuchtlachs? Also beim Wildlachs ist es so, dass er halt in freier, wie der Name schon sagt, in freier Natur aufwächst und dort auch eine natürliche Nahrung zu sich nimmt und damit meist ein sehr gutes Omega-3-Profil hat. Aber da unsere Meere zunehmend mit Quecksilber, PCB und Dioxin belastet sind, enthält der Wildlachs tendenziell mehr Schwermetalle als der Zuchtlachs, vor allem bei älteren und bei größeren Tieren. Bei Zuchtlachs ist es so, dass dieser kontrolliert aufgezogen wird, ne, in solchen Becken und dass das Futter auch ganz gezielt zusammengesetzt ist. Also das hat natürlich den Vorteil, dass es zum Beispiel unter anderem weniger Schwermetalle, dafür aber auch mehr Omega-3 enthält. Der Nachteil bei Zuchtlachs ist allerdings, dass es hier sein kann, dass er mit Antibiotika, Pestiziden oder auch Mikroplastik belastet sein kann. Außerdem ist das Futter oft nicht nachhaltig. Das heißt, hier kommt ganz oft auch Fischmehl zum Einsatz. Ja, also Fazit, die Schwermetallbelastung bei Zuchtlachs ist zwar in der Regel niedriger, aber die Belastung mit Schadstoffen wie Dioxin ist beim Wildlachs höher. Jetzt habe ich mir überlegt, beziehungsweise ich kann euch sagen, wie ich das Ganze mit dem Omega-3 löse als Veganerin. Und zwar mache ich das so, dass ich hier auf ein pflanzliches Algenöl zurückgreife. Was hat das für Vorteile? Also, so ein pflanzliches Algenöl hat einerseits natürlich den Vorteil, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal so Omega-3-Kapseln genommen habt aus Fischöl, dass man davon manchmal so ein bisschen unangenehm aufstoßen muss. Und das kann tatsächlich wirklich richtig unangenehm sein. Und bei diesem Omega-3-Algenöl, das in der Regel so mit Zitronen- oder Orangengeschmack daherkommt, ist das eigentlich nicht der Fall. Hochwertige Algenöle sind in der Regel frei von Schwermetallen und Umweltgiften, denn sie werden kontrolliert gezüchtet und somit dann rein und ohne Schadstoffbelastung. Ja, anders als jetzt zum Beispiel Leinöl, falls du jetzt auf die Idee gekommen bist, Mensch, Leinöl wäre doch auch eine gute Quelle. Im Gegensatz zu Leinöl enthält pflanzliches Algenöl direkt EPA und DHA. Und beide sind sehr, sehr wichtig, denn das ist die aktive Form von Omega-3, die das Gehirn direkt braucht, ohne Umwandlungsverluste. Denn beim Leinöl muss das Ganze erst von deinem Körper umgewandelt werden und somit ist die Bioverfügbarkeit unter Umständen nicht besonders gut. Ja, dann ist natürlich so ein pflanzliches Algenöl auch besonders nachhaltig. Also sprich, wir haben hier nicht das Thema mit Überfischung oder einer Beifangproblematik. Das heißt, es ist somit halt auch ethisch und ökologisch deutlich sinnvoller. Und gerade wenn du so wie ich auch deinem Kind zum Beispiel regelmäßig Omega-3 geben möchtest, ist hier die Akzeptanz deutlich höher. Denn es gibt ja einerseits nicht nur Kinder, die keinen Fisch mögen, was auch natürlich für Erwachsene gilt. Es gibt auch Erwachsene, die keinen Fisch mögen und somit diese Quelle schon mal ausgeschlossen ist. Und genau dadurch, dass diese Algenöle in flüssiger Form mit einem Zitronen- oder Orangengeschmack einherkommen, kannst du das halt auch super mal in einen Smoothie, einen Saft oder sonstiges untermischen und deinem Kind dann geben. Bei Saft bitte immer drauf gucken. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Saft, aber wenn es darum geht, meinem Kind ein paar gesunde Sachen und dazu jubeln, dann gibt es auch schon mal so eine kleine Schnapsglasgröße mit Apfelsaft und da mache ich dann Vitamin D rein und Omega 3 und dann wird das auf jeden Fall auch getrunken. Ja, Omega 3 macht besonders Sinn bei Kindern in der Wachstums- und Lernphase. Also ich stelle das tatsächlich bei meinem Sohn auch fest, dass der sich dadurch deutlich besser konzentrieren kann und Omega 3 auch ein ganz, ganz spannendes Thema hier mal am Rande, nur kurz angeschnitten. Omega-3 macht auch ganz besonders Sinn bei Themen wie ADHS und Neurodermitis. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Kinder mit ADHS oft einen sehr niedrigen Blutspiegel an EPA und DHA haben. Und deshalb kann hier die Supplementation von Omega-3 helfen, die Konzentration und die Aufmerksamkeit zu fördern, die Impulskontrolle zu verbessern und eine Reduktion von Hyperaktivität herbeizuführen. Meta-Analysen haben gezeigt, dass EPA-reiche Präparate, also mindestens 500 bis 1000 Milligramm EPA am Tag, eine ADHS-Symptomatik mild bis moderat verbessern kann. Also das vor allem bei Kindern mit mildem Verlauf und als zum Beispiel auch als Ergänzung zur Medikation. Ja, bei Kindern sind das 500 bis 1000 Milligramm. Bei Erwachsenen mit ADHS sind das dann hier 1000 bis 2000 Milligramm täglich. Was ich persönlich auch tatsächlich feststellen konnte, ist eine ganz, ganz positive Wirkung von Omega-3 in Bezug auf Neurodermitis. Ja, ihr kennt es vielleicht, Neurodermitis ist eine entzündliche Hauterkrankung, und da Omega-3 besonders entzündungshemmend wirkt, hat gerade das EPA hier eine besondere Eigenschaft, denn es kann die Bildung entzündungsfördernder Eicosanoide hemmen. Und das DHA hat eine hautberuhigende Wirkung, indem es Stoffwechselprodukte wie Resolvine und Protektine fördert. Ja, in der Forschung hat man herausgefunden, dass wenn man Kindern mit Neurodermitis Omega-3 gibt, dass ganz oft hier eine Milderung von Juckreiz eintritt, man weniger Ekzemschübe feststellen konnte und der Bedarf an Cortisoncremes zurückgegangen ist. Ja, ich finde, das ist eine ziemlich gute Sache. Also das heißt, Omega-3 ist nicht nur unglaublich wichtig für unser Gehirn, sondern auch für unsere Haut. Wenn du dir hier ein pflanzliches Algenöl aus dem Internet bestellst, und also ich kann euch sagen, das ist jetzt keine Werbung. Ich bestelle zum Beispiel immer das von Norsan, das wird hier sehr gern genommen. Genau, dass du da einfach auch auf eine gute Qualität achtest. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Bonustipp. Und dieser Bonustipp, viele Athleten, falls sie hier zuhören, die kennen das, denn die machen das auch täglich. Denn was wir Athleten sehr, sehr gerne machen, nicht nur in der Diät, sondern auch so, ist, dass wir uns gerne Zimt über unser Essen streuen. Ja, warum? Warum machen wir das eigentlich? Zimt hat eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, und zwar kann Zimt deinen Blutzuckerspiegel regulieren. Das heißt, Zimt verbessert deine Insulinsensitivität, das heißt, dass die Zellen besser auf Insulin reagieren und der Zucker schneller in der Zelle ankommt. Die Verdauung von Kohlenhydraten ist hier verlangsamt, und somit wird Zucker langsamer ins Blut aufgenommen. Ja, und wenn Zucker langsamer ins Blut aufgenommen wird, werden auch diese sogenannten Blutzuckerspitzen abgemildert. Ne? Wir kennen das, wenn wir jetzt irgendwie Süßigkeiten essen, dann würde unser Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen und gleich auch wieder abfallen, und das wäre definitiv nicht gut für uns. Ja, so ein instabiler Blutzucker, also ne, wenn wir halt zum Beispiel sagen, ach, ich muss heute lernen, ich gönne mir jetzt hier mal eine Tüte Gummibärchen, solltest du dir das nochmal überlegen, denn so ein instabiler Blutzuckerspiegel kann zu Konzentrationsschwäche führen, zu Reizbarkeit, zu Müdigkeit, zu Brain Fog und zu Heißhungerattacken. Denn wir wissen, wenn der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und schnell wieder abfällt, dann bekommen wir meistens den berühmten Heißhunger. Während, wenn wir dafür sorgen, dass unser Blutzucker stabil bleibt, nämlich zum Beispiel mit der Hilfe von Zimt, haben wir konstant länger Energie für unser Gehirn. Wir haben bessere Laune, sind besser fokussiert und haben auch eine bessere Lernfähigkeit. Und wir haben weniger Schwankungen in unserem sogenannten Neurotransmitterhaushalt, der verantwortlich ist für Serotonin und Dopamin. Ja, wie viel sollte man so täglich nehmen und was sollte man hier beachten? Also, wenn du dir Zimt besorgst, dann solltest du darauf achten, dass das eine hochwertige Qualität ist, dass das ein Ceylon-Zimt ist und kein Cassia-Zimt. Und positive Effekte konnte man hier schon feststellen ab einem halben bis einem ganzen Teelöffel täglich. Ne? Das kannst du dir zum Beispiel auch über deine Haferflocken mit Blaubeeren streuen. Dann haben wir da schon drei super Brain Foods, die wir hier kombiniert haben. Oder ja, gut, man kennt das vielleicht bei Milchreis oder anderen Süßspeisen, wo man das vielleicht kombinieren kann. Ja, ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Ich habe jetzt hier mal noch eine kleine Challenge für dich. Und zwar fordere ich dich mal auf, dir drei der bisher vorgestellten Brainfoods aus meiner Liste auszusuchen und diese mal nächste Woche in deinen Speiseplan zu integrieren und dabei mal zu beobachten, ob du einen Unterschied in deiner Konzentration, deiner Stimmung oder deiner Energie spürst. Ja, und dann bin ich gespannt und freue mich natürlich ganz doll, wenn du deine Erfahrung mit uns teilst. Das kannst du sehr gerne machen, zum Beispiel über Instagram unter Lottis Lifestyle Kitchen oder du kannst uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@lottis-lifestyle-kitchen.de. Die E-Mail führen wir auch nochmal in den Shownotes auf und ja, dann bin ich ganz gespannt und freue mich auf dein Feedback. Ja, dann sage ich auch schon wieder danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da und schau auch gerne nochmal in die Shownotes, wo du den Rabattlink findest zu HBN Supplements. Und dann sage ich auch schon, bis zum nächsten Mal, bleib stark, bleib smart und bis zur nächsten Folge. Bis dann, eure Lottie.